Deutschlandfunk. Der Tag.
Das gibt es nicht! Deutschland ist Basketball-Weltmeister 2023!
Komplett irre.
4:1 Tanaka! Deutschland verteidigt nicht mal mehr. Es ist eine Blamage. Es ist eine Demontage. Es ist ein Tiefpunkt der deutschen Nationalmannschaft.
Innerhalb von Tagen erleben wir beides. Jubelnde Basketballer und peinliche Fußballer. Triumph und Trauerspiel. Müssen wir natürlich drüber reden. Damit starten wir gleich in diese Episode. Dann wird es ungleich ernster. Die Ukraine ist überhaupt nicht einverstanden mit der Abschlusserklärung auf dem G20-Gipfel von Neu-Delhi, in der Russlands Krieg nicht ausdrücklich verurteilt wird und nicht einmal als das bezeichnet, was es doch ist. Ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler ordnet das für uns ein. Eine Rolle spielt schließlich auch noch eine Klimaforscherin, die ihre Arbeit so beschreibt.
Ich versuche die Frage zu beantworten, ob und wenn ja, wie sehr der menschengemachte Klimawandel die Wahrscheinlichkeit und Intensität von Extremwetterereignissen verändert hat.
Das ist der Tag für diesen 11. September 2023. Ich bin Jasper Barenberg.
Beim Japan-Spiel wurden ja immer drei versteinerte Gestalten, so ein Trio des wortlosen Entsetzens auf der Tribüne gezeigt, nämlich der Präsident des DFB Neuendorf, der Vizepräsident Watzke und der Interims-DFB-Direktor Rudi Völler. Da hätte man sich schon seinen Teil denken können.
So hat es der Sportjournalist und langjährige Fußballkommentator Manni Breukmann heute bei uns im Deutschlandfunk beschrieben. Und genauso ist es nach dem desaströsen 1:4 gegen Japan ja dann auch gekommen. Am Sonntag gab der DFB die Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick bekannt. Und zwar ausgerechnet in dem Moment, als die Basketballer bei ihrer WM auf den Philippinen ihren Triumph gerade perfekt gemacht haben. Ungeschlagen war die Mannschaft ins Finale vorgestoßen, um dort Serbien in einem umkämpften Spiel am Ende mit 83-77 Punkten zu schlagen. Als wertvollster Spieler der WM wurde Spielmacher Dennis Schröder ausgezeichnet.
Das hier ist auf jeden Fall einer meiner besten Momente in meinem Leben. Das mit meinen Teammates zu feiern, mit meinem Coach zu feiern, mit meiner Familie zu feiern. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir sind 8-0 gewesen in diesem Turnier. Gegen die Teams, die wir gespielt haben, zu besiegen und dann im Finale das auch so zu machen, ist unglaublich.
Unglaublich, sagt Dennis Schröder selber. Und diesen Triumph auf der einen Seite und das Trauerspiel auf der anderen Seite, das können wir jetzt mit Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion besprechen, der jetzt im Studio ist. Hallo Matthias.
Hallo Jasper.
Was bedeutet der Titel für die Basketballer und für den Basketball in Deutschland überhaupt?
Ja, ich glaube, das kann man nicht hoch genug einschätzen. Basketball ist ja in der Nahrungskette der Sportarten in Deutschland, würde ich sagen, an dritter Stelle. Der Fußball überstrahlt ja alles. Deswegen ist dann so eine Meldung während eines WM-Finals, dass der Bundestrainer im Fußball entlassen ist, schon mal auf einer ähnlichen Wellenlänge unterwegs. Aber dass so ein Sport wie Basketball dann live im Fernsehen gezeigt wird, dass 4,6 Millionen an einem Sonntagnachmittag zugucken, das ist ein Marktwert von 35%. Das bedeutet für den Basketball schon eine ganze Menge. Und da wird es jetzt darum gehen, das irgendwie am Leben zu halten, auch in den nächsten Jahren.
Da bin ich auch gespannt. 8 Spiele hat die Mannschaft vor diesem Finale gewonnen. Im Halbfinale den Olympiasieger USA aus dem Turnier geworfen. Dann gab es dieses intensive, dramatische Finale gegen Serbien. Auch die haben die Deutschen dann geschlagen. Viele fragen sich ja jetzt schlicht und ergreifend, wie hat das deutsche Team das alles geschafft?
Genau das, was du sagst, eine Teamleistung. Also das kommt heute auch so ein bisschen in den Reaktionen und Stimmen durch. Manche etwas hämischen Zeitungskommentare schreiben auch, das Glück sei gewesen, dass die deutsche Mannschaft eben keine Topstars in der NBA hätte, sondern eher zweite Reihe Spieler und die sich als Team finden konnten. Wenn man die Spieler hört, dann kommt das eigentlich von fast jedem O-Ton durch. Statements wie, ich bin so froh, dass ich Teil dieses Teams sein darf. Wir haben es bei Dennis Schröder gehört. Ich freue mich, dass ich das mit meinen Teammates feiern darf, diesen Erfolg. Also da gab es ein paar wirklich bemerkenswerte Szenen. Da fielen auch mal richtig harte Worte. Dann wurde auch mal einer relativ harsch auf die Bank befördert und sich zum Hinsetzen aufgefordert. Und dann tröstet man sich, wenn was nicht gut gelaufen ist. Alle stehen zusammen. Also ich glaube, dieses wirklich Teamsport, das war at its best zu sehen bei der deutschen Mannschaft.
Ich habe auch gelesen, dass es bei den USA beispielsweise so ist, dass die in den vergangenen Turnieren dann immer eine relativ kurzfristig zusammengewürfelte Mannschaft auf dem Platz hatten, während es bei den Deutschen eben so ist, dass die jetzt schon über viele Jahre zusammen spielen, sich in- und auswendig können. Das war also ein wirklich entscheidender Faktor.
Ja, das ist über Jahre aufgebaut worden. Vor 4 Jahren bei der letzten WM in China ist man in der Vorrunde ausgeschieden, ist 18. geworden, hat auch Olympia verpasst davor. Und dann hat man das Stück für Stück aufgebaut, ist in Tokio bei Olympia dabei gewesen, bei der Heim-EM letztes Jahr die Bronzemedaille gewonnen und jetzt diesen WM-Titel. Die Mannschaft ist eingespielt, kennt sich. 4, muss man sagen, spielen mittlerweile auch in der NBA davon. Das ist tatsächlich eine gewachsene Mannschaft mit vielen guten Talenten inzwischen.
Und trotzdem gilt ja die größte Aufmerksamkeit im Moment Dennis Schröder. Mhm. Welchen Anteil hat er dann sozusagen über das Teamplay hinaus dann doch an diesem grandiosen Erfolg?
Ja, er wird von allen absolut hochgeschätzt. Er ist der Kapitän, er ist der hochgeschätzte Spieler. Wir können mal Gordon Herbert hören, den Trainer. Das fand ich wirklich bemerkenswert. Er hat nach dem WM-Finale auf der Pressekonferenz über ihn gesprochen und über Dirk Nowitzki, die Überfigur im deutschen Basketball. Und da hat er Folgendes gesagt.
Dirk was before, Dennis is now.
Dirk war früher. Jetzt gibt es Dennis. Mit allem gebotenen Respekt für Dirk Nowitzki. Dennis ist bester Spieler des Turniers geworden. Er hat WM-Gold gewonnen. Er verdient hundertprozentigen Respekt dafür, was er geleistet hat und wohin er das Team gebracht hat.
Das macht schon deutlich, da gibt es diesen Dirk Nowitzki, den jeder kennt, der wirklich der Spieler schlechthin in Deutschland ist. Aber es gibt eben jetzt eine neue Generation und Dennis Schröder hat diese Mannschaft geführt und er ist derjenige, auf den man sich verlassen kann. Und wenn er auch mal ein schlechtes Spiel hat, so wie im Viertelfinale gegen Lettland, dann hilft ihm eben das Team und dafür zahlt das dann im Halbfinale und im Finale mit dutzenden Punkten wieder zurück.
Und jetzt hast du auch gesagt, viele unter den Spielern signalisieren jetzt, da ist auch noch ein bisschen mehr drin. Was könnte das sein mit Blick jetzt auf die nächsten anstehenden Turniere, die nächste Zeit?
Ja, das war so das Selbstvertrauen des Weltmeisters, was da durchkam. Es gibt jetzt in 10 Monaten Olympia in Paris. Das ist das nächste große Ziel. Da ist Deutschland zum ersten Mal in der Geschichte, zum zweiten Mal in Folge bei Olympischen Spielen. Und da ist man natürlich als Weltmeister jetzt Medaillenkandidat. Ich will nicht sagen Favorit auf den Olympiasieg, weil die Vereinigten Staaten stellen normalerweise zu Olympischen Spielen dann ihre absoluten Top-Top-Top-Superstars auf, die bei so einer WM meistens nicht mitspielen. Die sind dann nochmal eine andere Hausnummer. Aber das hat man von der deutschen Mannschaft auch noch nicht gesagt vorher. Die ist bei Olympischen Spielen Medaillenkandidat und das ist jetzt schon mal ein Schritt.
Das nehmen wir mal so mit zu diesem Thema und vom Triumph der Basketballer rüber zu diesem Trauerspiel rund um die Fußballnationalmannschaft. Am Samstag also die nächste Schlappe, eine krachende Niederlage gegen Japan, eine Demütigung geradezu in den Augen vieler. Einen Tag später dann die Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick. Kann man sagen, das ist jetzt klar wie nur irgendwas, das ist die umfassendste Krise rund um diese Fußballnationalmannschaft?
Ja, das ist ein absoluter Tiefpunkt in der Geschichte des deutschen Fußballs. Es hat es auch noch nie gegeben vorher, dass ein deutscher Nationaltrainer entlassen wurde. Da ist Hansi Flick der Erste, seitdem das Amt 1926 geschaffen wurde. Alle anderen sind zurückgetreten vorher. Das ist definitiv der Tiefpunkt. 2-mal bei der WM in der Vorrunde ausgeschieden. Die letzte EM nicht sonderlich erfolgreich. Wenn man sich die Zahlen der Flick-Ära anguckt, aus den letzten 17 Spielen nur 4 Erfolge. Wenn ich dir jetzt sage, gegen wen? Oman, Peru, Costa Rica und Italien in einem nicht allzu bedeutungsvollen Spiel. Da sieht man schon, und das sagen auch viele, die Weltspitze ist inzwischen ganz schön weit weg und da ist eine ganze Menge zu tun.
Und wenn das so ist, dass die Deutschen gerade nicht mehr in der Weltspitze mitspielen, kristallisiert sich jetzt mehr und mehr heraus, wo eigentlich die großen Schwächen der Deutschen sind, mit der Folge, dass das eben alles nicht so richtig funktioniert?
Ja, das ist einmal strukturell. Also da wurde im Nachwuchskonzept seit vielen Jahren was verschlafen. Da sind andere Nationen mittlerweile meilenweit voraus, alleine was die Anzahl der Spieler angeht. Die Bundesliga-Vereine muss man damit ins Spiel nehmen. Die bedienen sich nämlich bei ihren Transfers gerne mal bei jungen Talenten dann, die in Belgien, Frankreich, England ausgebildet werden und nicht in den eigenen Nachwuchsleistungszentren. Da können sich auch die großen Vereine mal an die Nase fassen, wie die Bayern, wie die Dortmunder. Wer da so in der Mannschaft spielt, ist in der Regel nicht in München oder in Dortmund ausgebildet worden, mit einigen Ausnahmen. Da hat man strukturell sich auf dem WM-Titel ausgeruht und vieles falsch gemacht. Das ist das eine. Und dann ist das andere, dass diese Mannschaft völlig verunsichert ist nach diesen 2 wirklich total in die Hose gegangenen Weltmeisterschaften. Man hat es gegen Japan gesehen, Spieler, die bei internationalen Topclubs spielen, sind nicht in der Lage, manchmal über 5 Meter einen Ball quer über den Platz zu spielen. Manche sagen, sie tragen einen Rucksack, sind völlig gehemmt und überfordert. Ich glaube, das liegt dann auch an Hansi Flick, weswegen der Schritt jetzt auch absolut logisch war, dass er entlassen wurde. Der hat so viel ausprobiert in seiner Amtszeit. Er hat in den 25 Spielen 22 verschiedene Abwehrformationen auf den Platz gebracht. Das hat, glaube ich, nicht gerade zur Stabilität der Mannschaft beigetragen. Und, das ist sicher auch ein Punkt, es gibt auf einigen Positionen, nicht auf allen, auf einigen Positionen, gibt es international Schwächen, wo man einfach in der Konkurrenzfähigkeit nicht mehr erste Wahl ist.
Aber Hansi Flick ist doch ein sehr erfolgreicher Trainer, viele Jahre gewesen. Total. Er hat große Erfolge gefeiert mit Bayern München. Zuletzt, was läuft da schief? Was ist da schief gelaufen?
Na, beim FC Bayern, das sagen auch viele, die sich mit ihm länger beschäftigt haben, ist er sozusagen in eine gewachsene Struktur reingekommen. Das war eine Mannschaft, die ist eingespielt, die hat funktioniert. Da konnte er mit seiner Art, eine Mannschaft zu führen, dieser Mannschaft den Halt geben, den sie brauchte. Und diese Mannschaft jetzt beim DFB, zum Teil neue Spieler, zum Teil junge Spieler, die ausprobiert werden, aus vielen verschiedenen Vereinen zusammengewürfelt, nicht eingespielt, mit den schlechten Ergebnissen der Turniere davor im Hintergrund, was eben auch echt eine Hypothek ist. Die hat er nicht geschafft, in einer Weise zu führen, dass diese Mannschaft Selbstvertrauen hatte. Das sieht man in dieser vielbesprochenen und ominösen Doku, die jetzt kurz vor dem Spiel veröffentlicht wurde, wo man auch sagen muss, da wirkt er auch in gewissem Sinne überfordert und hilflos und auch der Betreuerstab drumherum. Die Mannschaft wirkt total verunsichert und gelähmt. Und da ist es ihm einfach nicht gelungen, jetzt der Mensch an der Seitenlinie oder auf dem Trainingsplatz zu sein, der sagt, so, das ist der Weg, da geht's lang, auf mich könnt ihr euch verlassen. Und wenn es mal nicht läuft, wir finden schon einen Ausweg. Diese Verunsicherung, die merkt man tatsächlich in jeder Minute auf dem Feld.
Und was du jetzt beschrieben hast, das muss natürlich der Nachfolger von Hansi Flick dann alles leisten. Da sind viele Namen gerade im Gespräch. Einer wird mit am meisten genannt, Julian Nagelsmann. Ist das quasi der heißeste Kandidat für diesen schwierigen Job im Moment?
Ja, er ist deswegen der heißeste Kandidat, weil er eben Trainer beim FC Bayern München war und jetzt arbeitslos ist. Und man braucht natürlich als Bundestrainer, gerade wenn eine Heim-Europameisterschaft vor der Tür steht, jemanden, der eine gewisse Reputation mitbringt. Ich glaube trotzdem nicht, dass er der heißeste Kandidat ist. Ich glaube, da gibt es andere Namen, die man zuerst nennen sollte. Ist nur eine Vermutung. Aber so einen Namen wie Stefan Kunz würde ich mir merken. Der ist lange Jahre im DFB groß geworden, hat Erfolge mit der U21-Nationalmannschaft gefeiert, kennt viele Spieler, ist jetzt gerade Nationaltrainer in der Türkei. Ein bisschen angezählt auch dort. Den könnte man vielleicht sogar für relativ wenig Geld bekommen, was beim DFB auch ein Thema ist. Das darf nicht zu teuer werden in der aktuellen Finanzsituation. Das wäre so ein Name. Dann wären noch viele andere genannt. Van Gaal, Glasner und so weiter. Aber wenn ich mich festlegen müsste, ist trotzdem nur Spekulation. Ich glaube, Stefan Kunz wäre ein heißer Kandidat. Das wäre so eine typische DFB-Lösung mit Blick auf die Heim-EM.
Sind wir gespannt, was es am Ende wird und ob du da recht behältst. Du hast ja sehr eindrücklich beschrieben, was für ein Tiefpunkt diese Mannschaft inzwischen erreicht hat. Jetzt fragen sich alle, wir haben die Heim-EM vor der Nase. Wie viel an Wende, an Neuanfang, an Besserung kann eigentlich zustande kommen bis zu diesem Zeitpunkt? Was glaubst du?
Na, jetzt gibt es erstmal dieses Spiel gegen Frankreich. Da hatte man ja nach dem 1:4 gegen Japan schon die größten Sorgen, dass das eine richtige Klatsche werden könnte gegen die vermutlich eine von zwei besten Mannschaften der Welt. Die beste in Europa auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt mit dem Trainerwechsel wird es vor allen Dingen darauf ankommen, einfach mal eine Reaktion zu zeigen. Die Mannschaft wird anders auftreten als gegen Japan. Die wird irgendwie versuchen zu kämpfen und einen Achtungserfolg zu schaffen. Weil, erstens wichtig, man muss die Fans hinter sich bringen. Ohne Fans im Rücken wird eine Heim-Europameisterschaft schon jetzt aussichtslos sein. Muss man, glaube ich, kein Prophet für sein. Das wird schwierig werden, die Fans wieder zu versöhnen mit der Mannschaft. Und dann muss man einen Trainer finden, der dieser Mannschaft diese Verunsicherung nimmt. Es gibt ja immer diesen berühmten Trainereffekt, dass die ersten Spiele so besonders leicht gehen und da muss man vielleicht den einen oder anderen Achtungserfolg schaffen, der Selbstvertrauen gibt. Und dann sind die Perspektiven nicht ganz so düster wie der tiefste Tiefpunkt, denn auch das ist eine Binse, aber das stimmt natürlich, wenn man so am Boden liegt wie die deutsche Nationalmannschaft jetzt, kann es ja nur besser werden. Und das kann tatsächlich auch ein bisschen Selbstvertrauen und Mut geben. Also abgeschrieben ist diese EM noch nicht, aber ein Favorit auf ein sehr weites Kommen ist die deutsche Mannschaft sicherlich auch nicht.
Dann ein letzter Satz noch, weil du ja auch dir das Spiel gegen Frankreich anschauen wirst. Gehst du dahin mit dieser Haltung, jetzt kommen gleich die Einschläge, jetzt geht die deutsche Truppe unter, selbst wenn sie sich versucht aufzubäumen?
Nein, ich gehe dahin mit der Perspektive, mal zu gucken, was sich jetzt einfach auf dem Spielfeld verändert, ob diese Mannschaft tatsächlich eine Reaktion zeigt, weil der Trainer ist weg, jetzt hat die Mannschaft auch kein Alibi mehr, jetzt müssen sie eine Reaktion zeigen, um nicht selber noch stärker in die Kritik zu kommen. Also das wird so die Perspektive sein, wie wird die Mannschaft reagieren und was passiert da in der Einstellung auch auf dem Platz.
Matthias Friebe, vielen Dank für den Besuch hier im Podcaststudio.
Gerne.
Nichts, worauf man stolz sein könnte. In Kiew ist die Verärgerung groß nach dem G20-Gipfel in Indien und der gemeinsamen Abschlusserklärung. Darin wird Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht mehr ausdrücklich von der Mehrheit der Staaten verurteilt. Stattdessen verweist die Erklärung auf entsprechende Resolutionen der Vereinten Nationen und ganz allgemein auf das Prinzip der territorialen Integrität, also der Unverletzlichkeit von Grenzen. Für Kiew ist das viel zu wenig, für Bundeskanzler Olaf Scholz dagegen bei allen Einschränkungen trotzdem ein Erfolg.
Dass sich aus der Sicht der Ukraine da noch mehr hätte stehen können, ist richtig. Und übrigens, wenn wir in Deutschland darüber alleine diskutieren und im Deutschen Bundestag eine Entschließung verabschieden, sieht die auch anders aus. Aber hier haben sich 20 Staaten geeinigt. Und ich will das noch mal betonen, wäre es nach Russland gegangen, wäre das alles gar nicht so formuliert worden, sondern nur der Druck vieler anderer hat dazu beigetragen, dass das am Ende auch gelungen ist. Und das ist ja das Besondere. Hier gibt es einstimmige Entscheidungen und keinen anderen Weg, das zu machen. Und deshalb war diese gute Kooperation und dieser Druck notwendig, um so weit zu kommen.
Soweit also das Urteil von Olaf Scholz. In der Leitung ist jetzt unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Grüß dich, Sabine.
Hallo.
Sabine, wenn wir uns die Resonanz auf diesen Gipfel anschauen, dann fällt das Urteil ja durchaus unterschiedlich aus. Die einen reden von einer diplomatischen Meisterleistung Indiens, dass überhaupt eine gemeinsame Erklärung zustande gekommen ist. Andere sagen, für die Ukraine jedenfalls ist das doch ein Schlag ins Gesicht, eine windelweiche Erklärung. Und der Bundeskanzler sagt eben, unter den Umständen trotz allem doch ein Erfolg. Wie siehst du es?
Ich glaube, man muss es noch im Zusammenhang mit der Äußerung von Lula da Silva, dem brasilianischen Präsidenten, sehen, der ja zumindest zunächst gesagt hat, dass wenn Präsident Putin nächstes Jahr nach Brasilien zu dem G20-Treffen kommen würde, er nicht festgenommen werden würde. Und ich glaube, es war auch diese Kombination. Auf der einen Seite diese sehr, sehr schwache Formulierung, wenngleich ich dem Kanzler recht gebe, man muss gucken, was machbar ist. Und das Machbare wurde ja irgendwie dann doch festgehalten. Und auf der anderen Seite eben für Kiew, da klang das so, ach, das interessiert dich jetzt nicht mehr. Da gibt es so etwas wie ein nicht nur nachlassendes Interesse, sondern auch so ein Abwenden von dieser ganzen Problematik, von dem Krieg. Und man wendet sich schon wieder Russland zu, dem eben größeren, wichtigeren Partner. Das war natürlich eine Enttäuschung. Das ist ein bisschen aufgeweicht worden heute, als nachgeschoben wurde, dass Lula da Silva eingeräumt hat, dass das nicht seine Entscheidung ist, ob die brasilianischen Gerichte einen Haftbefehl erlassen oder nicht. Es gibt eine Gewaltenteilung in Brasilien und da entscheiden die Gerichte. Und das dürfte dann vielleicht das Ganze noch nicht wirklich deutlich gut gemacht haben in Kiew, aber doch ein bisschen vielleicht den einen oder anderen besänftigt haben.
Und weil, wenn der brasilianische Präsident so etwas sagt und quasi Zweifel erkennen lässt, ob er in der Lage ist oder jedenfalls willens, Wladimir Putin als Präsident festzunehmen, nach, so wie es sich für einen Mann gehört, der mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wird, dann ist das schon ein Signal, das du auch so verstehst. Das Interesse für die Ukraine, die Interessengewichte in der Welt, die verschieben sich ein wenig?
Erstmal, ich glaube, das ist so, dass die Länder dieser Welt, die auch zum Teil ja wirklich sehr, sehr weit entfernt sind von diesem Konflikt, eines auf jeden Fall vermeiden, sich nämlich auf eine Seite zu stellen, weil das für ihre eigenen Interessen von Nachteil sein könnte. Und so eine Erklärung jetzt zu unterzeichnen oder nicht zu unterzeichnen und eine Erklärung abzugeben, ob man jetzt Präsident Putin verhaften würde oder nicht, das würde ich aus der Erfahrung, wie die Länder bis jetzt in der UNO zum Beispiel umgegangen sind mit dem Krieg in der Ukraine, mit der Verurteilung Russlands, es ist noch nicht so ganz entscheidend. Also davon kann man nicht alles abhängig machen, denn die Länder entscheiden dann eben ja doch noch mal anders. Und sie stellen sich da in diesem Fall nicht immer zwingend auf die Seite Russlands. Aber wir können es ja auch nicht erzwingen. Das ist ein in deren Augen europäischer Krieg. Und dass dieser Krieg in Europa dringlicher, katastrophal betrachtet wird, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Aber das stellt sich eben für andere Teile dieser Welt ein bisschen anders dar. Und ich glaube, das, was man befürchtet, ist, dass eben mit dieser sehr lauwarmen Haltung dazu der Festnahme auch befürchtet wird, dass das so klingt, als würden die Kriegsverbrechen, diese Kriegsgräuel, die die russische Armee veranstaltet hat, auch nicht ganz ernst genommen und auch ein bisschen nivelliert werden. Und das ist natürlich etwas, was die Opfer wirklich gar nicht gerne hören und ihre Vertreter in der Regierung natürlich auch nicht.
Und um ein letztes Mal auf diese windelweiche Erklärung zurückzukommen in der Abschlusserklärung selber, wenn also jetzt beispielsweise die Frankfurter Rundschau schreibt, die Einigung ist insgesamt erkennbar schwieriger geworden bei diesem Treffen und vor diesem Hintergrund ist es ein noch erträglicher Kompromiss, der gut ist, aber das sei eben schon alles Gute, was man dazu sagen kann, mit Blick auf die Einschätzung und die Situation, in der sich die Ukraine befindet und die Art und Weise, wie man das in Kiew doch mit einiger Verärgerung eben jetzt zur Kenntnis nimmt. Also erträglicher Kompromiss, können wir uns darauf einigen, das ist es dann.
Ich könnte das unterschreiben. Ich finde das in Ordnung, dass also es so zu bewerten. Natürlich hätten sich viele eine andere Bewertung gewünscht, gerade in Europa, gerade die Partner der Ukraine, die Ukraine selber, vollkommen klar. Aber wir müssen uns ja manchmal auch fragen, wie gucken wir denn auf Konflikte, die so weit, beziehungsweise Kriege, die so weit entfernt sind, auch so lange dauern? Und sind wir da mit der gleichen Empathie an der Seite derer, die da angegriffen, unterdrückt und gefoltert werden? Oder sagen wir auch, irgendwie ist so eine Art Abstumpfung auch erreicht? Ich denke an solche Kriege wie Jemen oder Sudan. Da müssen wir uns wirklich fragen, wie groß die Empörung da noch ist und die Mobilisierung da noch ist. Und insofern, es macht die Sache nicht besser, aber politische Einigungen sind immer die Ergebnisse des Machbaren. Mehr war offenbar nicht machbar, also zumal es keine Katastrophe ist, ist es hinnehmbar.
Und da sind wir eigentlich ja schon bei Annalena Baerbock, der deutschen Außenministerin, die heute zum vierten Mal seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Land ist, zu Gast ist, dort Gespräche führt. Und wenn wir uns das nochmal in Erinnerung rufen, du hast es gesagt, uns ist dieser Krieg Russlands natürlich viel näher als so manchem anderen Staat in der Welt. Wie wichtig ist es, dass die Außenministerin ein ums andere Mal jetzt in die Ukraine gereist ist, ja auch um anhaltende Solidarität, anhaltende Unterstützung zu signalisieren?
Vor der UN-Generalversammlung, die ja ab nächster Woche beginnt, ist das, finde ich, ein richtig wichtiges Zeichen. Das ist eben auch nochmal das Zeichen, wir schauen immer weiter dorthin. Wir versuchen auch, Partner zu mobilisieren. Und es ist ein Zeichen, dass auch dieser ganze Krieg insofern noch längst nicht vorbei ist, dass ja ein nächster Winter droht. Sie ist heute in ein Umspannungswerk, also in ein Elektrizitätswerk gefahren, hat sich dort erklären lassen, wie wirklich schwierig es ist, diese Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit solcher Anlagen in der Ukraine auf Dauer herzustellen und zu gewährleisten, wenn immer wieder neue Angriffe kommen. Und wir können uns wirklich ausrechnen, dass mit dem beginnenden Winter, mit der kalten Jahreszeit, solche Angriffe gerade wieder vermehrt geflogen werden von russischer Seite. Also das ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität. Es gibt auch noch einen anderen Aspekt oder mindestens zwei andere Aspekte, die ich erwähnen würde. Das ist natürlich auch die Bewertung, die jetzt im Herbst anstehen soll, durch die EU-Kommission, durch Ursula von der Leyen. Wie weit ist die Ukraine eigentlich seit der Aufnahme als EU-Kandidat in der Lösung ihrer Aufgaben gekommen. Also es wird eine Evaluierung stattfinden, eine Bewertung stattfinden. Und da ist das große Thema natürlich Korruption. Da gibt es auch immer wieder Vorstöße von ukrainischer Seite. Auf der einen Seite werden Skandale aufgedeckt, siehe Verteidigungsministerium. Der Verteidigungsminister Resnikow ist abgesetzt, ein neuer Rustem Umerov ist ernannt, bestätigt. Die Ukraine demonstriert da schon Handlungsfähigkeit. Auf der anderen Seite muss man genau hinschauen, denn dieses Antikorruptionsgesetz, das da vom ukrainischen Präsidenten ins Parlament eingebracht wird, das hat eben zumindest mutmaßlich den großen Haken, dass er die Korruptionsaufdeckung dem ukrainischen Geheimdienst anvertrauen möchte. Und damit hebelt er, ob er das bewusst macht oder auch wirklich machen wird, wenn sein Entwurf denn tatsächlich bekannt gegeben wird in der Verhofener Rada im Parlament. Das muss man ja alles noch sehen. Aber wenn er es dabei beließe, dann hieße es, dass er die zivilen Einrichtungen, die die Zivilgesellschaft geschaffen hat, für die sie lange, viele, viele Jahre gekämpft hat, aushebeln würde. Und das wäre dann eben ein nicht so gutes Gesetz. Auch wenn es auf den ersten Blick ganz gut klingt, wäre es das nicht. Und dass Annalena Baerbock, die das ja hoffentlich auch alles weiß und verfolgt hat, wenn sie das anspricht, wäre das ein ganz wichtiges Zeichen, auch zu vermitteln, wir schauen schon genau hin. Wir wollen, dass da ein Land kommt, das wirklich nachhaltig an solchen Problemen arbeitet.
Sprechen wir, Sabine, noch über die russischen Regionalwahlen. Der Kreml gibt sich ja sehr zufrieden. Der Bürgermeister Moskaus wurde mit großem Vorsprung im Amt bestätigt. Vielerorts gibt es auch große Zustimmung nach den offiziellen Daten, jedenfalls für die Regierungspartei Geeintes Russland. Auch im Fernen Osten beispielsweise, alle Gouverneure sind wieder gewählt worden. Und das ist ja auch die letzte Abstimmung vor den Präsidentschaftswahlen in Russland dann im kommenden Frühjahr. Und besonders in unserem Zusammenhang auch eben in 4 von Russland annektierten Gebieten in der Ukraine wurde abgestimmt, wenn man das überhaupt so sagen darf. Der Kreml meldet jetzt also 70% Zustimmung in allen 4 dieser Regionen, insbesondere wenn es darum geht, um die besetzten Gebiete. Wie schaust du auf diese in Anführungsstrichen Wahlen?
Also ich bin dir ja noch diesen zweiten Aspekt schuldig, den ich nennen wollte im Zusammenhang mit der Außenministerin Annalena Baerbock. Der hat damit ursächlich zu tun.
Stimmt, jetzt wo du
es
sagst.
Es wird erwogen vom Auswärtigen. Genau. Es wird erwogen vom Auswärtigen Amt, jedenfalls war das heute die Ankündigung in der Regierungspressekonferenz, dass all diejenigen, die bei der Organisation dieser Wahlen beteiligt waren, auf die EU-Sanktionsliste kommen. Und damit ist im Grunde genommen schon eine Menge gesagt. Diese Wahlen im Krieg, unter welchen geänderten Gesetzen auch immer durchzuführen, ist sowohl in Russland wirklich ein schwerer Fehler gewesen, ist eine Missachtung des Bürgerrechts. Und in den besetzten Gebieten, die in den Krieg stattfindet, ja nun mal erst recht. Also in Russland konnten sich die Bürger überhaupt nicht äußern zu dem wichtigsten Thema, das das Land auch schließlich deshalb beschäftigt, weil auch russische Soldaten in dem Krieg sterben. Sie durften nicht sagen, was sie von diesem Krieg halten. Sie dürfen ihn ja noch nicht mal Krieg nennen. Also unter so einer Voraussetzung eine Wahl abzuhalten, ist schlicht einfach Nonsens. Das ist auch keine Wahl. Und noch schlimmer wird es dann in den besetzten Gebieten. Also Menschen dazu zu zwingen, zu einem Wahllokal zu gehen und zugleich Raketenangriffe zu fliegen, bringt diese Menschen bei diesem Gang ins Wahllokal in Lebensgefahr. In diesem Wahllokal stimmen sie für Leute ab, die sie überhaupt nicht kennen, die auch nicht aus ihrer Gegend stammen und die nur eins sollen, sie sollen Moskaus Macht festigen, installieren. Sie sollen eine Besatzungsmacht letzten Endes bilden. Denn der einzige Zweck dieser Regionalwahlen in diesen besetzten Gebieten ist, dass diese Machthebel an allen möglichen Stellen, bis zur letzten Stelle, alle russisch besetzt sind. Da soll also nichts übrig bleiben. Und wenn man sich dann noch anguckt, über welches Gebiet sollen diese Leute dann eigentlich herrschen, dann muss man sagen, ja, das ist doch gerade die große Frage. Um die Grenzen wird ja gerade gekämpft an einer 1000 Kilometer langen Front. Also es ist wirklich Nonsens, es ist eine Farce, es sind Pseudowahlen. Und sie verdienen wirklich im Grunde genommen, wir müssen sie beachten, weil sie stattgefunden haben, aber im Grunde genommen, meine Einschätzung ist, sie verdienen eigentlich Verachtung.
Wetter und Klima zu verwechseln, das kann volle Absicht sein, um den menschengemachten Klimawandel zu leugnen, zum Beispiel, wie das Donald Trump tut. Aber zu fragen, wie viel Klimawandel eigentlich in unserem Wetter steckt, das kann uns helfen im Kampf gegen die Erderwärmung und ihre Folgen. Etwa nach extremen Wetterereignissen. Genau das macht die Klimaforscherin Friederike Otto an der Universität Oxford.
Das heißt, das Ergebnis wird dann sowas sein, wie aufgrund des Klimawandels hat sich die Wahrscheinlichkeit von einem Faktor zwischen 2 und 9 erhöht. Damit weiß man eben, wie viel der Anteil des Klimawandels an diesem Ereignis ist. Zum Beispiel, um jetzt die Ergebnisse, die ich schon habe, für die Überschwemmungen im Ahrtal vor 2 Jahren zu nehmen. Da wissen wir eben, dass es war ein extremes Ereignis. Das ist auch mit Klimawandel noch ein extremes Ereignis. Ohne den Klimawandel hätte es weniger geregnet, aber jetzt nicht Größenordnungen weniger, sondern auch ohne Klimawandel hätte es katastrophale Auswirkungen gegeben, aber eben nicht ganz so katastrophal. Und aufgrund des Klimawandels wird es solche Ereignisse eben häufiger geben. Und das sind natürlich extrem wichtige Informationen, um zu wissen, was man tun muss, woran man sich anpassen muss.
Ende Oktober wird Friederike Otto für ihre Arbeit mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet, den sie sich übrigens teilt mit der Holzbauunternehmerin Dagmar Fritz-Kramer. War uns wichtig, das mindestens noch kurz in dieser Folge unterzubringen. Mit im Team heute Justina Bronska. Ich bin Gaspar Barenberg und tschüss.